Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute stellen und ein Wort aus dem ersten Johannesbrief, und zwar aus dem ersten Kapitel, die Verse 5 bis 7. 1. Johannes Kapitel 1, die Verse 5 bis 7. Hören wir. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm, also von Christus, gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Das Thema der Predigt heute Morgen, das uns durch diese Verse vorgegeben ist, lautet: die Grundlage unserer Gemeinschaft mit Gott. Die Grundlage unserer Gemeinschaft mit Gott. Und wir werden drei Dinge sehen. Erstens: mit Gott Gemeinschaft zu haben, das heißt, die Botschaft zu kennen und anzunehmen, die Christus verkündigt hat. Zweitens, Vers 6, ich sage es ganz kurz, Lüge, wir könnten auch sagen, Selbstbetrug vermeiden. Und drittens, im Licht wandeln, Vers 7, im Licht wandeln. In unserer ersten Predigt über den ersten Johannesbrief hörten wir, dass das Evangelium von Jesus Christus ist. Das scheint selbstverständlich zu sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere gedacht hat, naja, ist doch klar. Aber Johannes betont gleich am Anfang, das, was wir verkündigen, ist das Evangelium nicht von irgendeinem zurechtfantasierten Jesus Christus. Nicht wahr, der Jesusbilder sind viele. Damals waren es die Gnostiker und die Doketisten. Heute wird Jesus verstanden als der Anwalt der Armen oder als eine Art Überpsychotherapeut für menschliche Lebens- oder Beziehungsprobleme. Und der Apostel Johannes stellt dem gegenüber fest: wir verkündigen euch das Evangelium. Wir würden vielleicht heute sagen, wir verkündigen es euch authentisch, so wie es richtig ist. Wir verkündigen euch die Botschaft von dem Christus, den wir gehört haben, den wir mit unseren Augen gesehen haben, den wir geschaut haben, ja, den wir betastet haben. Denn nur dieser Sohn Gottes, nicht unsere zurechtgemachten Bilder über ihn, sondern nur dieser Jesus rettet. Denn nur dieser Jesus ist auch ans Kreuz gegangen und hat sein wirkliches Blut für euch vergossen. In der zweiten Predigt hörten wir dann von der Absicht, von dem Ziel, das Johannes mit diesem Brief hat. Und er bringt das in den Versen 3 und 4 auf den Punkt. Ein Christ, das ist nicht irgendjemand, der herumfantasiert, der religiöse Gefühle hat, sondern ein Christ ist derjenige, der Gemeinschaft mit Gott dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus hat. Und dann auch mit den Seinen, mit seiner Gemeinde. Und dann ist eure Freude völlig. Und hier in den Versen 5 bis 7, die ich eben gerade gelesen habe, greift der Apostel dieses Thema der Gemeinschaft auf. Und er zeigt es hier unter dem Gesichtspunkt, unter dem Aspekt der Grundlage der Gemeinschaft mit Gott. Nicht damals, zu jener Zeit, vor 2000 Jahren, waren es die Gnostiker und die Doketisten, die folgende Meinung vertraten. Solange wir es uns nur innerlich eingeredet haben, sozusagen in unser Bewusstsein hineingetragen haben, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, dass wir Christus, dass wir Jesus Christus haben, dass wir da ein inneres Licht haben, durch das wir geleitet werden, da macht es da nichts aus, wie wir tatsächlich unser Leben führen. Denn wir als Christen, ja, wir leben in einer anderen Sphäre. Wir müssen es nur laut genug anderen und vor allen Dingen auch uns selbst sagen, dass wir Gemeinschaft haben. Naja, dann haben wir sie auch. Und dieser Brief, dieser erste Johannesbrief, ist uns durch den Heiligen Geist gegeben, um das eine klarzustellen. Es macht durchaus etwas aus, wie du dein Leben führst. Von Montag bis Samstag. Wenn du Gott als Licht kennst, kennengelernt hast, dann bist du verpflichtet, in diesem Licht zu leben und zu wandeln. Und wenn du nicht in diesem Licht wandelst, dann betrügst du dich selbst. Dann machst du dir selbst etwas vor. Dann bist du ein Lügner. Wandeln, im Licht wandeln. Was meint eigentlich dieses Wort wandeln? Ich gestehe euch, dass ich das lange Zeit nicht verstanden habe. Dachte immer, was bedeutet das, dass man da irgendwie so schreitet? Bei Wandeln, da dachte ich auch an Nachtwandeln. Was meint dieses Wort eigentlich? Nun, dieses Wort, dieser Begriff kommt aus dem Griechischen. Der ursprüngliche Begriff meint, ich sag mal dieses griechische Wort, Peripatein. Und dieses Wort, es war abgeleitet von einer großen Säulenhalle, die es damals in Athen gab. Und in dieser Säulenhalle, in dieser überdachten Säulenhalle, da fand so etwas statt wie eine Schule, oder vielleicht könnten wir heute sagen, wie eine Universität. Und damals war es so, dass da nicht der Lehrer vorne stand und die Leute saßen auf Stühlen, sondern der Lehrer wandelte dort in dieser Säulenhalle herum. Und wenn die Schüler, die Studenten etwas mitbekommen wollten, und dann mussten sie sich zu diesem Lehrer halten, mussten sehr genau hinhören, was sagt dieser Lehrer. Und diese Halle nannte man, und deswegen habe ich vorhin das griechische Wort gesagt, diese Halle nannte man die Peripatei. Und daher kommt dieses Wort Peripatei. Wandeln meint hier also so viel wie immer das Zentrum im Auge behalten. Immer den im Zentrum behalten, immer den im Auge behalten, der im Zentrum ist. Wir würden vielleicht heute sagen, immer am Ball bleiben. Das meint dieses Wort wandeln. Und wenn Johannes dieses hier so deutlich schreibt, dies ist die Botschaft, dann will er, dass die Gnostiker, die Doketisten seiner Tage damals verstehen und auch wir verstehen übrigens, dass er mit den Irrlehrern, mit den Heretikern nicht auf gleicher Augenhöhe diskutieren will. Er verhandelt nicht mit diesen Leuten, sondern er bezeugt, er stellt klar, was Sache ist, was die Botschaft ist, die wirkliche Heilsbotschaft ist. Johannes lässt sich hier also nicht ein auf eine Ebene eines unverbindlichen Dialogs. sodass die Leute dann sagen können, nachdem sie Johannes gehört haben, ach, ist ja interessant, Johannes, welche neuen Gesichtspunkte du hineinträgst, welche neuen Gesichtspunkte du hast in unserem interreligiösen Dialog. Lass uns darüber diskutieren. Nein. Der Apostel spricht hier sehr kurz, sehr, ich darf es einmal mit einem Fremdwort sagen, sehr apodiktisch. Punkt. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Und damit Punkt. Mit anderen Worten, Johannes sagt, ich will, dass ihr wisst, dass das, was ich euch hier schreibe, nicht eine Ansicht neben anderen ist. Nicht ein Jesusbild neben anderen, sondern ich bringe euch das, was wir aus seinem Mund gehört haben. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch jetzt verkündigen. Damit erklärt der Apostel Paulus auch, wir Apostel sind Botschafter von Jesus Christus. Wir haben keine Autorität in uns selbst. Wir haben sie nur durch das, was wir verkündigen, was wir sagen. Aber als Apostel, die diese Botschaft verkündigen, haben wir dann dieselbe Autorität wie Christus. Woher weiß ich das? Woher wissen wir das? Nun, weil es die Schrift selbst sagt, weil es Jesus selbst sagt in Lukas Kapitel 10. Wer euch hört, der hört mich. Deswegen, diese Botschaft der Apostel gilt darum bis heute. Sie ist bis heute aktuell. Denn diese Botschaft, die die Apostel, die auch Johannes von Christus gehört haben, ist eben nicht eine Botschaft, die in den geistigen Schubladen, in den Kategorien der damaligen Zeit gefangen war. Diese Botschaft, sie ist auch nicht abhängig von den Gefühlen, Stimmungen, Meinungen, Ideen der Menschen, die sie damals hörten, sondern diese Botschaft ist das bleibende und das für alle Zeiten ewig gültige Wort. Noch einmal, Johannes hat hier nicht die Absicht, jetzt mit den Doketisten zu diskutieren und schon gar nicht auf gleicher Augenhöhe. Das ist die Botschaft, die wir von ihm, von Christus gehört haben und euch verkündigen. Entweder ihr nehmt sie an oder ihr lehnt sie ab. Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Mit dieser Botschaft fängt Johannes an. Gott ist Licht. Ist das nicht ein merkwürdiger Anfang? Müssen wir da nicht sagen, Johannes, du bist aber sehr direkt. Nicht wahr, als ich Theologiestudent war und wir dann Predigtlehre hatten, also Homiletik, wurde uns unter anderem auch erklärt, falle bloß nicht gleich mit der Tür ins Haus. Du musst den Hörer erst abholen. Du musst ihn in ihrer Lebenssituation treffen, auf ihre Bedürfnisse eingehen, damit sie überhaupt die Bedeutsamkeit, die Relevanz dessen, was du zu sagen hast, verstehen. Und ich gestehe, ich habe solche Predigten häufig gehört. Und gerade wenn mich jemand abholen wollte, ehrlich, dieses Abholen kam mir nahezu immer sehr realitätsfremd und sehr wirklichkeitsfern vor, sehr gekünstelt und sehr irrelevant. Und inzwischen hat man ja auch derartige Predigten des Abholens abgeschafft oder zumindest radikal verkürzt zugunsten von Entertainment. Und da holt man dann eben nicht mehr ab, sondern bleibt gleich beim Menschen. Dafür hat man dann den Begriff sucherfreundlich eingeführt. Ist nur die Frage, ob sie auch was finden. Und in derartigen Gottesdiensten fängt man dann eben nicht nur bei Menschen an, sondern bleibt bei Menschen und endet bei Menschen. Und dann dreht sich alles immer nur um den Menschen, um seine Beziehungsprobleme, um seinen Stress am Arbeitsplatz, um seine Einsamkeit. Ich und meine Probleme. Und Gott macht man dann zu jemandem, der dafür da ist, meine Probleme zu lösen und meine Bedürfnisse zu erfüllen. Jesus, er wird zu jemandem, der dafür da ist, dass du dich happy fühlst. Paulus schreibt, wenn ich noch Menschen gefallen wollte, so wäre ich Christi Knecht nicht. Und Johannes, er beginnt hier nicht mit unseren Problemen, mit unseren Sorgen, mit unseren Nöten, sondern er beginnt mit Gott. Und zwar mit dem Gott, der Licht ist. Und dieses an sich ist heute schon eine aufwühlende Botschaft, eine aufwühlende Nachricht. Und ihr Lieben, es ist auch eine herrliche, eine Heilsbotschaft, dass wir endlich mal weggucken von uns selbst. Die Gnostiker, sie meinten, wir haben ein inneres Licht. Wir haben, wie auch immer gestaltete, höhere Erkenntnisse. Wir sind besondere. Wir sind ganz spezielle Leute. Und sie erwarteten dann auch von dem Verkündiger, dass er auf dieses innere Licht, von dem sie meinten, dass sie das in sich hätten, eingeht. Dass er dieses Licht stimuliert mit reizvollen Gedankenführungen oder spekulativen Ausführungen. Und indem Johannes hier sagt, Gott ist Licht, stellt er klar, nein, nicht ihr Gnostiker seid das Licht oder habt das Licht, sondern der das Licht hat, bei dem das Licht ist, ja der selbst Licht, das Licht ist, das ist Gott. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm, von Christus gehört hatten. Können wir zum Beispiel einmal an das Wort Jesu aus der Bergpredigt denken, in Matthäus 6, in Versen 22 bis 23, wo Jesus einmal Folgendes sagt. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter, rein ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Jetzt fügt er noch etwas hinzu, und das sollten wir nicht überlesen. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß ist dann die Finsternis? Was sagt der Herr hier? In dir, in uns ist nicht Licht, sondern Finsternis. Und dagegen ist Gott Licht. Christus, er sagt, ich bin das Licht der Welt. Nehmen wir aus diesen Versen auch noch Folgendes mit, aus diesem Vers. Das Evangelium beginnt mit Gott. Es beginnt auch nicht mit unserer Bekehrung. Es beginnt auch nicht mit unserer Wiedergeburt. Es beginnt auch nicht mit der Botschaft, Gott liebt dich und hat einen Plan für dich. Der Apostel Johannes, er beginnt damit, was Gott über sich selbst sagt und wer Gott ist. Und so beginnt die Heilige Schrift immer. Denken wir an die erste Aussage des Wortes Gottes. Am Anfang schuf Gott. Übrigens, es ist bemerkenswert, dass die Heilige Schrift und auch Johannes nicht beginnt mit der Botschaft, Gott existiert oder Gott ist. Das wird immer vorausgesetzt. Die Heilige Schrift, sie sagt, aus den Dingen, die wir um uns herum wahrnehmen, muss eigentlich jeder normal denkende Mensch erkennen, dass das nicht aus Zufall, eben aus einem Urknall entstanden sein kann, sondern dass hinter dem, was wir hier wahrnehmen können, ein Planer, ein intelligentes Wesen steht, der das alles gewirkt hat. Und das schreibt auch der Apostel Paulus. Aus der Schöpfung können wir einiges über Gott erkennen. Durch die Schöpfung hat uns Gott einiges über sich selbst geoffenbart. Römer 1 wird es gesagt, seine ewige Kraft, seine Göttlichkeit, seine ewige Macht. Aber Gott hat uns diese Schöpfung nicht gegeben, damit wir etwas über Gottes inneres Wesen ich sag mal, über seinen Charakter erkennen. Dafür kam Christus. Wer mich sieht, sagt der Herr, der sieht den Vater. Und um diesen Gott heute zu erkennen, haben wir sein Wort, sein Evangelium. Wenn wir die Welt um uns herum wahrnehmen, vom Großen bis zum Kleinen, dann können wir, wenn wir nicht völlig verblendet sind, etwas von der Macht Gottes und seiner Kraft erahnen, erfassen. Aber dass Gott Licht ist, das sehen wir nicht in der Schöpfung. Das erkennen wir erst durch das Wort Gottes, wenn uns der Geist Gottes sein Wort aufschließt. Das heißt, uns erleuchtet, uns Licht schenkt. Und genau dafür kam der Heilige Geist zu Pfingsten, eben um uns zu überführen von unserer Sünde, von unserer Unwürdigkeit gegenüber Gott, unserer Ungerechtigkeit, ja von unserer Finsternis, und uns zu zeigen, wer Gott ist, in seiner Herrlichkeit, in seiner Gnade, in seiner Pracht, in seinem Glanz, sodass im Vergleich zu ihm alles andere nur Dunkelheit, nur Finsternis ist. Hiob, er ruft einmal aus, er, Gott, legt selbst seinen Engeln Irrtum zur Last. In Hiob 4 lesen wir das. Wir lesen in Jesaja 6, dass sogar die Engel vor diesem Gott ihre Angesichter verhüllen, vor diesem Gott, der durch und durch Licht ist. Und Jakobus schreibt, wir haben es vorhin gelesen, Gott, das ist der Vater aller Lichter, und bei ihm ist keine Veränderung, noch auch nur der Hauch eines Schattens. Da ist kein Mangel. Da ist kein Defekt in diesem Gott. Und wir können unsere tatsächliche Lage, das heißt unsere tiefe Sündhaftigkeit, nicht erfassen, wenn wir Gott nicht erkennen in dieser seiner Heiligkeit. Wenn wir aber Gott erkennen, erfassen als der, der das Licht ist, als der, der durch und durch rein ist, dann sehen wir auch, wer wir im Vergleich zu Gott sind und erahnen unsere Unreinigkeit. Im Licht Gottes sehe ich überhaupt erst, wer ich bin. Und ich erkenne übrigens auch dann erst, warum Golgatha wirklich notwendig war und was auf Golgatha tatsächlich geschah. Denn bevor wir nicht erfassen, wer Gott ist, eben, dass er durch und durch heilig ist, durch und durch Licht ist, haben wir überhaupt keine Ahnung, wie schwer, wie gewaltig schwer unsere Sünde wiegt vor diesem Gott. Aber dann werde ich auch erfassen, dass dieser Gott, der Licht ist, lauter und rein ist und in seiner Heiligkeit unbestechlich ist, sodass ich es dann wahrlich nicht mehr vermag, mit meinen frommen Gefühlen oder Stimmungen, ich sag mal etwas salopp, mich versuche bei ihm einzuschmusen. Es wäre nichts anderes als Lästerung. Und dass genau dieser Gott, der Licht ist, durch die Auferweckung seines Sohnes am dritten Tag das Opfer von Golgatha angenommen hat und wir deswegen Gemeinschaft mit ihm haben dürfen, das bestätigt er uns in seinem Wort, auch gleich in den nächsten Versen. Gott, der durch und durch Licht ist, hat den Opfergang, den Opferweg seines Sohnes angenommen, und damit hat er Frieden. Denn bitte übersehen wir nicht die Botschaft, Gott ist Licht, steht hier im Kontext, im Rahmen der Gemeinschaft mit Gott. Johannes ist immer noch bei diesem Thema. Und Johannes zeigt hier auf, wer der ist, mit dem wir Gemeinschaft haben dürfen. Wir haben es hier mit jemandem zu tun, der so vollkommen heilig ist, dass wir Sünder, wir Staubgeborene, wir Sterbliche es uns überhaupt nicht vorstellen können, überhaupt keine Ahnung davon haben. Und als wenn das nicht schon ausreicht, dass die Botschaft ist, Gott ist Licht, fügt Johannes noch etwas hinzu. Es ist absolut keine Finsternis in ihm. Im Griechischen steht hier eine doppelte Verneinung. Keinerlei Finsternis, oder bei uns ist es übersetzt mit gar keine Finsternis. Wir könnten auch übersetzen mit, es ist absolut keine Finsternis in ihm. Ihr Lieben, diese Aussage setzt auch voraus, dass es in dieser Wirklichkeit zwei Bereiche, zwei Reiche gibt. Nämlich das Reich des Lichtes und daneben das Reich der Finsternis, das Reich des Bösen, der Sünde, der Verzweiflung, des Irrtums. Und mit diesem Reich der Finsternis, hat Gott absolut nichts gemein. Und dieses nachdrücklich zu sagen, dass Gott damit nichts gemein hat, war damals wichtig im Blick auf die Gnostiker, im Blick auf die Doketisten. Und es ist auch heute wichtig. Gott hat mit der Finsternis nichts gemein. Es ist richtig, dass Gott auch die Finsternis, auch die Sünde im Leben eines Menschen, meine Sünde, zum Positiven wenden kann. Das stimmt. Ich denke mir an Josef, der nach dem Tod seines Vaters Jakob, als seine Brüder zu ihm kamen, ängstlich kamen und dann sagten, bitte tu uns doch nichts. Und Josef dann sagen konnte, ja, ihr habt mir sehr viel Böses in meinem Leben getan. Aber Gott hat dieses Böse, diese Sünde zum Positiven gewendet. Das rechtfertigt euch nicht. Aber es zeigt die Macht und die Weisheit Gottes. Warum ist das wichtig, diese Botschaft zu sagen, dass Gott Licht ist und keinerlei Finsternis in ihm? Sehen Sie, es gab damals Leute, die lehrten, Gott umfasst alles. Es gibt eigentlich in Gott keinerlei Unterschiede zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Recht und Gerechtigkeit. In ihm ist alles eins. Und ein derartiges Verständnis über Gott ist heute durchaus wieder aktuell. Es begegnet uns etwa im New Age-Denken. In diesem Denken wird Gott zunächst zu einer Mutter. Der Gegensatz zwischen Vater und Mutter muss aufgehoben werden. Und Gott als die große Mutter, die dann alles umfasst, die alle Unterschiede aufhebt, in sich vereint und auch den Unterschied, ganz wichtig im New Age-Denken, zwischen Schöpfer und Schöpfung. Gaia nennt sich diese Gottheit. Das heißt eben, Gott steht an dieser Schöpfung nicht mehr frei gegenüber, sondern das Göttliche wird weltimmanent, es wird in diese Welt hineingezogen. Faktisch ist diese Muttergöttin, diese große Gaia, identisch mit der Erde, mit der Natur. Und da nimmt man dann auch gerne Anleihen aus dem chinesischen Universismus, also dem Prinzip, es ist Ihnen sicher schon begegnet, von Yin und Yang. Und dann sagt man, in Gott, in dieser Göttin, sind alle Gegensätze vereinigt und aufgehoben. Diese universalistische Allmutter, sie umschließt dann, ja, sie erdrückt mit ihren Liebesarmen alles und ebnet jede Kategorie zwischen Licht und Finsternis ein. Gottes Liebe ist immer und überall da, von wegen. Da will man natürlich da nichts wissen von einem erwählenden und auch verwerfenden Gott. Einem Gott, der Jakob erwählte und Esau verwarf. Da will man dann eben auch nichts mehr wissen von einem Gott, der Licht ist und in dem wirklich keinerlei Finsternis ist. Und auch in diesem Horizont sollten wir dieses Wort hören. Das ist die Botschaft, die wir von ihm, von Christus gehört haben. Gott ist Licht und absolut keine Finsternis in ihm. Das heißt, in dem Gott, den der Sohn Gottes uns kundgetan hat, da gibt es Kategorien. Er unterscheidet zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wahrheit und Lüge. Gott ist nicht das universalistische Prinzip, das Yin und Yang umfasst. In Wahrheit ist eine solche Lehre die Zerstörung des biblischen Christentums. Unmittelbar, bevor der Sohn Gottes ans Kreuz ging, da sagte er Folgendes: Dies ist die Stunde der Finsternis und die Gewalt der Finsternis. Aber der Teufel, der Fürst dieser Welt, er hat nichts in mir. Da war in ihm, da war in Christus keinerlei Finsternis. Da gibt es Kategorien, da gibt es Unterscheidungen in Gott. Da gibt es ein Reich, ja, das ist gekennzeichnet durch Sünde, durch Häresie, durch Verderben, durch Finsternis. Und da gibt es einen anderen Bereich, der gekennzeichnet ist durch Heiligkeit, Wahrheit, Liebe, Freude, Rettung, Heil, Licht. Und diese Reiche stehen einander gegenüber und sie haben keinerlei Gemeinschaft miteinander. Und Johannes will, dass wir dieses von vornherein gleich erfassen. Und er setzt dies im Folgenden seines Briefes immer voraus. Gott ist Licht. Wer nicht bei dieser Botschaft anfängt, wer nicht bei Gott anfängt, bei dem Gott, in dem keinerlei Finsternis ist, der hat, ich darf es einmal etwas salopp formulieren, der hat nicht das A des göttlichen Alphabets begriffen. Und sogenannte Worship-Veranstaltungen, die doch in Wahrheit zur Steigerung des eigenen Selbst, der eigenen Powergefühle inszeniert werden, das hat mit der Anbetung dieses Gottes nun wirklich nichts zu tun. Es hat nichts zu tun mit dem Gott, von dem hier die Rede ist. Angesichts dieser Botschaft, die wir hier in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 5 lesen, ist das kein Problem der Gemeinden und auch von uns selbst. Nicht, dass der Einzelne psychische Sorgen hat oder Beziehungsprobleme, sondern dass der Mensch überhaupt als das Zentrum betrachtet wird, sodass er alles daraufhin bezieht, was es ihm bringt, was er darüber findet, was seine Probleme sind. Ich stehe im Zentrum. Das ist das Kernproblem. Nein, es ist Gott. Die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, ist, dass Gott Licht ist und keine Finsternis in ihm. Und das bedeutet auch umgekehrt, etwa auch im Blick auf die Gottesdienste in der Gemeinde ist nicht die erste Frage: Ist es in der Gemeinde langweilig oder geht da die Post ab? Komme ich in der Gemeinde auf meine Kosten? Oder wenn der predigt, dann kann ich nichts oder nicht so viel mit nach Hause nehmen. Sondern die erste Frage ist: Wird da in dem Gottesdienst Gott geehrt? Gott als der heilige Gott verehrt? Wird da der Gott verkündigt, der Licht ist und in dem absolut keine Finsternis ist? Und ihr Lieben, wenn das unser Anliegen ist, wenn das unsere Frage ist, dann werden wir niemals das Wort Gottes geringschätzen. Dann werden wir niemals über dieses Wort Gottes murren. Immer das gleiche Manna.
Nein, nein, wir werden es schätzen. Denn wir haben eins begriffen, eins verstanden. In uns, da ist nur Finsternis. Wenn wir Licht haben wollen, dann müssen wir es außerhalb von uns suchen. Dann müssen wir es bei dem suchen, der das Licht ist. Wenn wir den lebendigen Gott kennenlernen wollen, dann haben wir hier zu suchen. Und wenn wir woanders die Wahrheit suchen als bei diesem Gott, dann können wir uns das gerne in unserer Fantasie immer wieder schön zurechtlegen. Aber das, was Johannes dann sagt in Vers 6 ist, ihr betrügt euch selbst. Ihr seid Lügner. Lügner und nichts anderes. Wenn wir sagen, wenn wir behaupten, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, uns an der Finsternis orientieren, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Denn noch einmal, in diesem Gott sind Kategorien. Aber genau das taten die Gnostiker. Sie sagten, wir haben diese inneren Erleuchtungen, wir haben diese religiösen Hochgefühle oder bisweilen auch Tiefgefühle und dann kommen halt die Tränen. Im Grunde sind wir so fromm, ach, dass wir sogar das Recht haben, uns über andere zu erheben, über andere herzuziehen und vor allen Dingen ein sehr selbstbezogenes Leben zu führen. Wir sind ja so fromm. Ja, wir sind so fromm, so mit Licht erfüllt, dass unsere Lebensführung in der Finsternis sein kann. Sie wandeln in der Finsternis. Und Johannes gibt dazu als Kommentar Selbstbetrug. Lüge. Ein Christ ist jemand, der aus der Finsternis ins Licht gekommen ist. Übrigens, das heißt nicht, wir werden es gleich in den nächsten Versen lesen, dass Christen sündlos sind oder irgendeinem Perfektionismus nacheifern sollen. Nicht, das wird gleich in Vers 10 von 1. Johannes 1 gesagt. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so sind wir auch ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in uns. Aber hier in Vers 6 geht es dem Apostel darum, Folgendes klarzustellen. Du kannst nicht dein Leben in der Sünde führen und dann rotzfrech behaupten, ich habe Gemeinschaft mit Gott. Das taten einst die Gnostiker. Sie lehrten, es macht nicht so viel aus, wie ich mein Leben führe, solange ich nur diese frommen Erleuchtungen habe oder diese schmachtende Religiosität nach dem Unendlichen. Und Ähnliches können heute New Age Anhänger vertreten, die meinen, einer Allmutter zu dienen und faktisch einem allumfassenden Naturalismus anhängen. Christen, die dem Wort Gottes glauben und ihm gehorsam sind, die können das nicht. Und wenn du das doch tust, so sagt Johannes, dann lügst du, dann betrügst du dich selbst. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Und achten wir noch etwas, was hier steht in Vers 6. Johannes spricht hier davon nicht, dass wir die Wahrheit denken sollen, sondern wie sagt er es? Ihr tut die Wahrheit. Nicht wir denken immer, wir meinen immer, wir müssten die Wahrheit denken. Nein, Wahrheit ist nicht dazu da, gedacht zu werden, sondern getan zu werden. Gelebt zu werden. Erinnern wir uns noch einmal an Josef. Nicht er kam durch Potiphas Frau in eine äußerst brenzlige Situation. Er war weit weg von zu Hause. Potiphar war auch gerade weg. Im Grunde, die Konstellation war doch optimal, oder? Auf diese Weise hätte Josef seine Position behalten können, vielleicht sogar weiter ausbauen können. Und sein Vergnügen hatte er auch noch. Er wird doch nicht so dumm sein, diese Chance auszulassen. oder gar seine Position im Haus des Potiphar kaputt zu machen. Aber dieser Josef erkannte Gott. Und so ließ sich Josef nicht durch solche Überlegungen bestimmen. Er ließ sich nicht leiten durch seine Hormone, sondern er hatte Gott vor Augen. Und so wird Josef bestimmt durch Gott und durch seinen Willen. Eben durch den Gott, der Licht ist. Und so sagt er zu dieser Frau: Wie sollte ich eine so große Sünde gegen Gott, den Herrn, tun? Das ist Gehorsam. Das ist Wandel im Licht. Und wenn wir im Licht wandeln, so fügt Johannes hinzu, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Das meint zunächst einmal Gemeinschaft mit Gott und mit dem Sohn Jesus Christus. Und dann fügt Johannes sofort hinzu, denn das ist auch klar, da niemand von uns im Licht wandeln kann von sich aus. Deswegen fügt Johannes hinzu, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Das ist zutiefst der Grund, das Fundament, warum wir mit Gott Gemeinschaft haben können. Mit dem Gott, der Licht ist und keine Finsternis in ihm. Nicht deswegen, weil Gott fünfe gerade sein lässt. Schon gar nicht wegen unserer Reinheit oder unserer inneren Erleuchtungen, sondern wegen des vergossenen Blutes des Sohnes Gottes. Wegen der Herrlichkeit des Rettungsgeschehens auf Golgatha. Eben, weil dort der Sohn Gottes sein wahres, sein wirkliches Blut als wirklicher Mensch vergossen hat. Das ist die Botschaft, die den Unterschied ausmacht. Das ist die Botschaft, die das Fundament unserer Gemeinschaft mit Gott ist. Es ist die Herrlichkeit eines Verwundeten, eines Verblutenden, eines am Kreuz allein hängenden Immanuel, Gott mit uns. Es ist die Herrlichkeit dessen, dem in jener Stunde der Finsternis, als sich sogar noch für 3 Stunden die Sonne verdunkelte, als ihm die ganze Dunkelheit und Finsternis dieser Welt und damit auch meiner Finsternis aufgelegt wurde. Und nur weil Gott so mit unserer Finsternis handelte, wie er handelte, dieser Gott, in dem selbst keinerlei Finsternis ist, nur deswegen haben wir Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn. Und nur deswegen dürfen wir heute zum Abendmahlstisch treten. Eben wegen des vergossenen Blutes Christi, durch das Blut seines Sohnes. Denn wir sind nicht besser als irgendjemand sonst. Hier liegt unsere einzige Hoffnung, in dem Blut unseres Heilandes. Da war schon ein älterer Mann. Er musste eines Tages auf das Dach seiner hohen Scheune klettern, um einige Dachziegel da auszutauschen, die Scheune zu flicken. Und dabei rutschte er aus, er rutschte ab und er stürzte in die Tiefe. Aber unten an der Scheune weidete gerade eine Herde von Schafen. Und er fiel genau auf ein Schaf. Dieses Schaf, es brach sich durch den Fall dieses Mannes das Genick, es kam um. Aber er fiel weich. Er überlebte. Er überlebte wegen dieses Schafes. Wir sind gerettet. Wir sind gereinigt. Ausschließlich wegen des am Kreuz vergossenen Blutes des Sohnes Gottes, weil wir auf ihn gefallen sind. Weil er auf Golgatha die Grundlage für unsere Gemeinschaft mit Gott, mit dem Gott, der Licht ist und in dem keinerlei Finsternis ist, gelegt hat. Amen.